Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Ich erinnere mich echt noch gut daran, wie ich zum ersten Mal ein Atomkraftwerk in echt gesehen habe. Und ich sage ganz ehrlich, es hat für mich ein bisschen so einen bedrohlichen Eindruck gemacht. Aber ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil es noch gar nicht so lange her ist. Ich war nämlich schon in etwa so Mitte 20, als ich zum ersten Mal so ein Werk von nahem gesehen habe. Und jetzt bitte Vorsicht, wer jetzt den Gedanken hat, naja, aus welchem Bergdorf kommt der denn? Ja, ich komme aus Österreich. Ich weiß, das macht es im ersten Moment nicht besser, aber in Österreich gab und gibt es einfach keine aktiven Atomkraftwerke. Es wurde zwar mal eines in den 70ern gebaut, aber dann nie in Betrieb genommen, weil es einfach so große Proteste gab. Heute könnte man eigentlich sagen, das Ganze war vorausschauend, wenn da nicht plötzlich einige Länder unserer Europäischen Union sagen würden, hey, lasst uns doch Atomkraft als grüne Energie deklarieren. Klar, kann man jetzt mal sagen, es produziert zwar kein CO2, so ein Kraftwerk, aber irgendwie so als grün, ich weiß ja nicht so recht. Und dann kommt jetzt noch mit dazu, dass Deutschland gerade aus der Atomenergie aussteigt. Gerade an Silvester sind wieder 3 AKW vom Netz gegangen. Also es ist alles verworren und irgendwie hat man das Gefühl, es ist kompliziert. Wo also liegt die Wahrheit? Ich bin Peter Greiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und ich freue mich jetzt mit 2 Kolleginnen aus der Galileo-Redaktion darüber zu sprechen. Denn die beiden haben sich mit diesem Thema beschäftigt und einen Film dazu gemacht, in dem sie auch genau diese Fragen klären. Das ist zum einen unsere ganz neue Kollegin in der Redaktion und wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist und ich freue mich, dass ich mit ihr jetzt hier im Podcast sprechen kann. Julia Dax, ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen.
Hallo Peter.
Und mindestens genauso schön ist es, mit Mandy Cagliari zu sprechen, die schon etwas länger bei uns ist. Freut mich, dich auch mal wieder zu hören.
Hallo Peter, hallo Julia.
Ich finde es sehr, sehr spannend, was ihr beide erlebt habt. Mandy war für ein paar Galileo-Beiträge schon in Fukushima, in Japan unterwegs, dann auch in den USA, wo sehr viel Forschung an Kernenergie betrieben wird. Und Julia war gerade noch diese Woche in einem deutschen Kernkraftwerk, das gerade vom Netz gegangen ist. So, Julia, ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt da in so ein Kraftwerk hineingehen würde, dass dann eigentlich eine Stimmung herrscht, so wie 7 Tage Regenwetter. Weil das ist ja im Grunde so ein bisschen, ja, mein Job ist weg und ich weiß eigentlich nicht mehr, was jetzt kommt. Wie hast du das da erlebt?
Ja, die Stimmung würde ich jetzt eher so als gut gefasst und klar bezeichnen. Okay. Also man ist jetzt nicht, es ist jetzt wirklich nicht so, dass die Leute irgendwie total bedrückt da irgendwie ihre Arbeit machen. Aber man weiß natürlich auch, was jetzt kommt. Also es ist beschlossene Sache. Und man sieht da einfach auch klar, es wurde ja lange, 10 Jahre lang der Ausstieg beschlossen und dementsprechend sind die Leute eigentlich relativ gefasst.
Welches Kraftwerk war denn das eigentlich?
Wir waren in Schleswig-Holstein in Brockdorf.
Okay, ich sag ganz ehrlich, habe ich noch nie gehört. Da war ich jetzt, das Kraftwerk kannte ich noch gar nicht. Aber das ist jetzt wirklich seit Silvester quasi vom Netz, sagt man ja. Es ist ja nicht abgeschalten, oder?
Genau, also seit Silvester wird eben kein Strom mehr eingespeist. Man hat eben die Kernspaltung unterbrochen, das heißt, und es wird keine Energie mehr erzeugt, die in unser Netz eingespeist wird. Aber genau, die radioaktiven Brennstäbe sind natürlich noch vor Ort und man, man bereitet sich auf den Rückbau vor.
Aber also quasi ist das, wie kann man sich das jetzt eigentlich so vorstellen? Ist da noch viel los? Ist da jetzt weniger los? Ist das jetzt irgendwie so ruhig, technisch? Wie ist die Atmosphäre vor Ort?
Also ich finde, wenn man hinfährt, man erwartet eigentlich einen leeren Mitarbeiterparkplatz. Ja. Dem ist nicht so. Es sind viele Mitarbeiter vor Ort, da eben das Kernkraftwerk an sich immer noch betreut werden muss. Nur eben die Stromabgabe ist nicht da. Und die Atmosphäre ist eigentlich, ehrlich gesagt, sehr gelassen. Also man hat den Eindruck, es ist hier sehr sicher, es funktioniert alles, da ist wirklich, da liegt kein Staubkorn rum, da stimmt wirklich alles, aber die Stimmung ist trotzdem eigentlich ganz gut. Man hat sich einfach damit abgefunden, so habe ich das empfunden.
Wen hast du denn da alles getroffen?
Ich habe einen Schichtleiter getroffen und er ist eigentlich dafür verantwortlich während seiner Schicht, dass alles läuft. Wenn es Probleme gibt, ist er weisungsbefugt. Er sagt, wo geht's lang, wie machen wir das? Und genau, er hat uns einfach mal mitgenommen und ja, rein in das Kraftwerk. Und es war natürlich sehr, sehr spannend.
Jetzt bin ich gespannt. Red weiter. Wie ist es im Kraftwerk? Und was macht dieser Mann genau? Ich habe ja gerade Homer Simpson im Kopf. Ich hoffe, es ist nicht. Ich hoffe, ich habe ein falsches Bild.
Also er war es nicht. Soweit okay, kann ich schon mal sagen. Nein, es war ein Mensch aus Fleisch und Blut.
Sehr gut.
Und wenn man da reinkommt,
beruhigend zu wissen.
Ja, absolut, oder?
Ja.
Man weiß ja nicht, was einen erwartet. Nee, aber wir wurden wirklich offen aufgenommen, man will uns wirklich auch reinlassen, man hat nichts zu verbergen oder so, man hält sich an alles, man gibt sein Allerbestes und den Eindruck habe ich wirklich, in diesem Kernkraftwerk alles so zu machen, wie es sein sollte, damit es sicher ist. Und so habe ich mich auch gefühlt, weil man denkt ja auch so als Redakteur, gut, jetzt gehe ich da einfach rein in ein Kraftwerk, stehe neben dem Abklingbecken, also
ja,
vor
echt?
Den Brennstäben, die
war
radioaktiv
so?
Sind. Ja, das war
Sie haben
so.
Mich da reingelassen?
Ja.
Ach, nee.
Wir sind da tatsächlich reingekommen.
Okay,
also man
krass.
Hat natürlich Anzüge an. Also man muss sich sozusagen entkleiden und kommt dann muss dann so einen Anzug, so einen Gästeanzug sozusagen anziehen, damit eben alles sicher und safe ist. Und dann geht man da rein und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Aber ich habe immer darauf vertraut, dass diese Leute haben ja, also erstens, sie arbeiten tagtäglich dort. Also kann da ja die radioaktive Strahlung nicht so gefährlich sein, wenn man da rumgeht, sage ich mal, in dem Kernkraftwerk, dass es irgendwie schädlich ist. Und man hat auch ein Messgerät eben immer am Körper, das zeigt, wenn man radioaktive Strahlung abbekommen würde.
Echt? Also musstet nur ihr das als Gäste tragen oder müssen das alle da immer tragen?
Ich habe so verstanden, dass alle das tragen. Oder ja, ich bin mir eigentlich sicher. Ich weiß
okay.
eigentlich. Alle haben das getragen und genau, bei mir stand die ganze Zeit 0,0 drauf.
Und das, also sind, das heißt ja irgendwie, glaube ich, Mikrosievert, soweit ich mich erinnern kann, oder? Liege ich da richtig?
Das weiß ich leider nicht, ehrlich gesagt.
Okay, aber 0,0 heißt ja auf alle Fälle, es war keine radioaktive Strahlung, obwohl du neben dem Abklingbecken standest. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen überraschend.
Ja, finde ich absolut auch. Also ich finde, das klingt eigentlich geradezu skurril, wenn man sich überlegt, man ist nur ein paar Meter von dieser gefährlichen Radioaktivität weg. Aber es ist so, die Brennstäbe sind ja unter Wasser, 9 Meter unter Wasser und dadurch wird die Hitze und auch diese Radioaktivität quasi ja nicht durchgelassen. Es ist wie ein Schutzwall. Und genau, und deswegen hat man da keine radioaktive Strahlung, auch wenn man am Beckenrand sozusagen steht.
Mal ganz blöd gefragt, ist es da eigentlich warm drin oder kalt?
Es ist warm.
Okay.
Es ist wirklich warm und es ist laut. Also ich sag dir, ich habe geschrien, meine Fragen geschrien quasi, damit er mich überhaupt verstehen kann. Also es ist schon eine ganz spezielle Atmosphäre dort.
Aber krass, dass das laut ist. Ich dachte, ich hatte eigentlich immer so den Eindruck, dass da, weiß ich nicht, das sind ja keine Generatoren oder so irgendwas, oder? Ich bin jetzt auch nicht so der technische Experte, wie aus Atomen Energie erzeugt wird, egal, aber das kann man, glaube ich, übrigens auf unserer galileo.tv-Seite gut lesen. Eigentlich wollte ich es ja später sagen, aber es gibt auf galileo.tv gerade eine ganz tolle Themenseite, wo auch erklärt wird, wie die Reaktoren und wie die verschiedenen Techniken funktionieren. Also wer das wissen will, unbedingt mal nachgucken. Aber ich stehe gedanklich gerade noch neben Julia und neben dem Abklingbecken und dem Kamerateam im Kraftwerk. Hattest du da drin eigentlich Schiss?
Oh Gott, das ist echt eine gute Frage. Ehrlich gesagt, komischerweise ist es so, dass ich danach mir mehr Gedanken gemacht habe.
Okay.
Ich weiß nicht, man ist ja bei so einem Dreh auch so in Action und es ist so viel Neues und so viele Leute da ja auch mit dabei. Also wenn ein Kamerateam in so ein Kernkraftwerk rein darf, ja, dann wird man da ja begleitet, dann hat man, die Pressebetreuer dabei von dem Kernkraftwerk und es ist viel los. Von daher hatte ich währenddessen keine Angst. Es ist so skurril, finde ich, daneben zu stehen, dass ich gar keine Angst hatte. Liegt aber auch daran, dass sie einem stets das Gefühl vermittelt haben, hier ist alles sicher. Und man vertraut ja auch den Personen, mit denen man drinnen ist, also mit den Mitarbeitern. Die wollen ja da auch gesund und munter rausgehen und zurück zu ihrer Familie gehen. Und deswegen hatte ich kein schlechtes Gefühl. Ich habe mich eigentlich fast schon wohl gefühlt dort.
Okay, der Schabbat Wohlgefühl finde ich echt krass. Ich muss ja auch, weil du es gerade sagst, da geht ja immer so ein Tross mit dabei. Ich bin wirklich groß, voll mit Respekt, dass du das geschafft hast, da wirklich eine Drehgenehmigung zu kriegen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe das vor Jahren auch mal versucht. Das war ein anderes AKW, was abgeschalten wurde. Und ich habe auch versucht, da eine Drehgenehmigung zu bekommen, bin aber kläglich gescheitert. Weil da spielt ja irgendwie gefühlt dann auch die Bundesnetzagentur oder irgendeine Bundesbehörde dann auch mit, die Genehmigung geben muss. Und das hat sich bei mir hingezogen und ich hatte echt das Gefühl, die halten mich echt da ewig hin und lassen, wollen mich einfach nicht reinlassen. Deswegen Respekt, dass das bei dir so toll geklappt hat. Aber jetzt habe ich noch eine Sache, die ich mich auch noch so ein bisschen frage. Also wenn man Bilder von Atomkraftwerken sieht, dann sind das ja jetzt nicht immer so zwingend alles niegelnagelneue Gebäude. Und ein Teil davon ist ja auch echt schon, keine Ahnung, in den 70ern, 80ern irgendwie gebaut worden. Also hast du da drin, wenn du da irgendwie durchgehst, den Eindruck, du bist hier irgendwie in einer Hightech-modernen Welt? Oder ist das schon irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal so 70er, 80er Charme?
Also es ist halt das einzige Atomkraftwerk, in dem ich jemals war, deswegen kann ich es schlecht vergleichen.
Damit warst du aber auch schon in mehr Atomkraftwerken als, sage ich jetzt mal, 99,9% Menschen, die so da draußen. Also das ist schon was Besonderes, überhaupt mal in so einem Kraftwerk zu sein.
Ja, ich schätze das auch sehr, dass wir da rein durften, also absolut. Nee, aber ich habe nicht, also ja, es schaut da drin nicht super modern aus, aber weil es halt so viele Rohre gibt, es wird ständig die Abluft rausgezogen, deswegen ist es da auch so laut im Reaktor drinnen, weil der Luftaustausch halt ständig ist und es wirkt einfach sehr surreal, aber nicht unbedingt unmodern.
Das ist ja jetzt natürlich so ein bisschen. Jetzt denke ich, auf der anderen Seite kann man es natürlich sagen, okay, wenn Sachen eigentlich ausgetestet oder lange da sind, dann ist das ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, wo man sagt, okay, es funktioniert. Und wenn es irgendwie schon seit 20 Jahren funktioniert, dann ist das ja auch eigentlich ein Beweis, dass diese Technik auch ganz gut ist. So, und jetzt leite ich natürlich über zu dir, Mandy. Und zwar zu dem, ich erinnere mich, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, soweit ich mich erinnere. Du warst in den USA und da bei einer Kernenergieforschungseinrichtung. Habe ich das richtig im Kopf?
Genau, ja. Da war ich kurz vor Ausbruch von Corona. Sonst hätte man da wahrscheinlich nicht mehr rein dürfen. Genau, da war ich im nuklearen Forschungszentrum der US-Regierung.
Wow, das hört sich super spannend an. Das hört sich jetzt richtig spannend an. Ich bin sehr gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Wie war es da drin?
Ja, das war echt super spannend. Also schon allein die Lage ist super spannend. Das ist in Idaho im absoluten Nichts. Und wenn wir in Deutschland von nichts reden, dann ist das in USA-Maßstäben quasi noch immer voll. Okay. Okay. Also es war wirklich in einer Eiswüste. Es war auch ja ungefähr jetzt vor 2 Jahren. Und wir sind da eine halbe Stunde lang nur durch eine Schneewüste gefahren, wo nichts war. Also nur Schilder mit hier nicht, keine Durchfahrt erlaubt und so weiter. Mhm. Und irgendwann kommt man dann da an so einem Forschungsreaktor an. Und ja, das war sehr spannend. Der war allerdings aber auch jetzt nicht so super hochmodern. Da war ich auch ein bisschen überrascht.
Okay. Klär uns mal kurz ein bisschen auf. Also USA-Forschung ist das so, sag ich mal, so State of the Art Kernenergieforschung? Sind die so Vorreiter? Gelten die als diejenigen, die Ahnung haben?
Ja, auch. Also okay. China baut ganz viele neue Kernreaktoren. Ja. Aber USA setzt auch immer noch sehr auf Atomkraft. Also das, wie bei uns, dass wir jetzt da irgendwie aussteigen, das würde ihnen nicht in den Sinn kommen.
Krass. Genau. Okay. Ja. Wen hast du denn da getroffen?
Ich habe da mit dem Chefforscher mich unterhalten, mit dem Jess Gihin. Und genau, der hat mir erklärt, was sie da so machen. Sie forschen dann nämlich an neuen Reaktorkonzepten, weil es ja durchaus einige Argumente gegen Atomkraft gibt. Mhm. Und das ist ja eben zum Beispiel die Sicherheit, weswegen Deutschland ja auch dann hauptsächlich nach Fukushima ausgestiegen ist. Und der Atommüll.
Genau.
Genau. Und diese zwei Dinge wollen sie mit den neuen Reaktoren ausschalten. Also die neuen Reaktoren sollen total sicher sein, sodass so etwas wie Fukushima nicht mehr passieren kann. Und sie sollen, wenn möglich, sogar Atommüll quasi weiterverarbeiten können, sodass am Ende, dass sie quasi noch die Energie aus dem Atommüll rausziehen, sodass am Ende kein so langwieriger Atommüll übrig bleibt, wie es im Moment der Fall ist.
Hä? Und das soll funktionieren? Also das klingt ja eigentlich recht gut oder total revolutionär, wenn man sagt, okay, dass diese verbrauchten Brennstäbe, wenn man daraus nochmal Energie gewinnen kann. Ist das denn realistisch? Funktioniert das denn wirklich oder ist das einfach nur irgend so eine Forschungsidee?
Also es klingt mega gut. Ja. Aber ja, du hast den Haken schon ein bisschen gefunden. Also es ist halt im Moment schon noch mehr auf dem Papier. Also die haben schon sehr viel trotzdem dazu ausprobiert, aber es ist halt, also viele Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, es ist eine in der Theorie sehr gute Idee, aber bis das wirklich in der Praxis funktioniert, vergeht noch sehr, sehr viel Zeit und vor allem wird auch sehr viel Geld dafür fließen müssen.
Okay, verstehe. Also das ist noch eher so ein bisschen Zukunftsmusik, dass man tatsächlich auch noch die wie heißt denn das eigentlich, den Müll wirklich da noch verwerten kann. Aber es wird dran gearbeitet.
Genau, also in diesen Ländern wird dran gearbeitet, wobei man muss auch sagen, nicht jetzt unbedingt mit dem allergrößten Nachdruck, weil es im Moment einfach nicht wirtschaftlich ist, den Müll zu recyceln. Es ist wohl ökonomisch günstiger, nicht zu recyceln.
Ich verstehe. Und es ist vor allem, wenn man es jetzt eigentlich so in wirklichen Mengen bedenkt, ich kenne mich jetzt zu wenig aus, aber es ist jetzt gar nicht mal so viel. Also wenn man jetzt wirklich in Tonnen denkt und so weiter, bleibt da ja nicht so viel übrig oder liege ich falsch? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wisst ihr das? Ich weiß es auch nicht.
Da bin ich jetzt überfragt, ehrlich gesagt. Egal. Also ich glaube, es ist eher nicht die Masse, sondern die Millionen von Jahren, die das eben noch radioaktiv kontaminiert ist.
Und das ist ja eigentlich auch das Kernproblem, sage ich jetzt mal, bei der Atomenergie. Das ist eigentlich, also soweit ich es jetzt richtig verstehe und richtig weiß, dass ja wirklich die Gewinnung von Strom aus diesen angereicherten Uranstäben oder was immer das sind, ja eigentlich komplett, sage ich mal, umweltfreundlich abläuft. Denn das, was bei diesen Atomkraftwerken oben rauskommt, ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch nur Wasserdampf. Und da ist eigentlich kein CO2. Also es wird ja nichts verbrannt. Und das eigentliche Problem ist dann eigentlich nur das, was übrig bleibt, und zwar der Atommüll. Weil für den, da hat keiner eine Ahnung, was man wirklich machen kann. Habe ich das richtig verstanden und richtig zusammengefasst?
Ja, also umwelttechnisch würde ich sagen, ist das Problem, ja. Aber es gibt auch noch natürlich außerhalb von dem umwelttechnischen Probleme, also natürlich die Sicherheit, weil...
Ja, klar, stimmt, ja.
Ja.
Man hat gesehen,
mit wachsenden was Naturkatastrophen ist halt die Frage, wie man Reaktoren wirklich sichert. Und außerdem sagen unsere Experten in Deutschland, dass Atomstrom absolut nicht billig ist. Also er ist nicht konkurrenzfähig, auch nicht mit den erneuerbaren Energien, wenn man vor allem mit einberechnet, was die Lagerung vom Atommüll am Ende uns alle kosten wird. Da ist Atomstrom einfach nicht billig.
Okay, das überrascht mich. Ich hätte ehrlich gesagt genau das Gegenteil erwartet, sage ich ganz ehrlich. Ich dachte, dass das eigentlich recht günstig ist. Aber okay.
Ja, also Frankreich verkauft es als sehr günstig zum Beispiel, aber es kommt halt auf die Rechnung an, ne? Wenn wenn man sagt, also sobald die Kernspaltung vollbracht ist, sind die Kosten auch, berechnen wir nicht mehr mit den Kosten weiter.
Dann. Ah, verstehe. Okay, also die sagen wirklich, bis zu dem Punkt, wo die Kernspaltung ist, und ab dann rechnen wir nicht weiter, aber die großen Kosten entstehen dann hinterher mit wo lagern, wie transportieren, einpacken und so weiter und das ganze Prozedere.
Oh, genau. Verstehe. Und dann, da kann Julia vielleicht noch was Cooles erzählen, weil wir uns tatsächlich letztens beim Mittagessen drüber unterhalten haben. da muss man sich ja auch ausdenken, was passiert, ne, wenn jetzt in, keine Ahnung, wie viel Hunderten von Jahren unsere Nachfahren mal auf dieses Atommülllager dann stoßen. Da hattest du doch, Julia, irgendwie dazu recherchiert.
Ja, genau. Wir haben uns da ja echt in der Kantine drüber unterhalten. Und zwar, weil es gibt so verschiedene Gedankenspiele. Wie sag ich denn, also unsere Endlager sind ja auf eine Milliarde Jahre, auf eine Million oder auf eine Milliarde. Ihr müsst es schneiden.
Natürlich, wir schneiden alles raus, Julia. Also auf eine sehr, sehr, sehr lange, einigen wir uns doch darauf, dass es eine sehr, sehr, sehr lange Zeit ist.
Eine sehr lange Zeit, genau. Nein, aber die Endlagerung ist auf eine sehr, sehr lange Zeit eben ausgerichtet. Und da ist natürlich die Frage, wie teilen wir den Leuten denn mit, die dann leben oder diese Menschen, die dann leben, was da drin ist? Also was, wo befindet sich unser Endlager und was ist das, was da drin liegt? Weil wenn man jetzt mal so überlegt, ich meine, wer kann von uns schon altdeutsche Schrift lesen, ja? Und die ist irgendwie noch natürlich jetzt keine Milliarde Jahre alt. Mhm. Und ich meine, da gibt's ja heute schon Probleme. Und wenn ich dann so weit in die Zukunft spule, man weiß ja gar nicht, wie schaut man dann als Mensch aus? Was ist das? Sagt denen Radioaktivität was? Und können die überhaupt unsere Zeichen lesen? Und da gibt's eben so verschiedene Theorien, wie man eben diese Lagerung quasi bezeichnet im wahrsten Sinne des Wortes, dass quasi der Mensch der Zukunft auch versteht, was da eingelagert ist.
Und da gibt's Theorien? Echt?
Ja, also es gibt halt so Gedankenspiele dazu, klar, dass man sagt, weiß ich nicht, ist es zum Beispiel besser, den radioaktiven Müll, ich sag mal, in einen Berg zu verfrachten und einfach niemandem zu sagen, dass da was drin ist und man hofft, die finden's nie? Ja. Oder wie schreibe ich die Zeichen? Wie kommuniziere ich, was da drin ist? Wenn ich jetzt ein Schild schreibe, ja, kann derjenige meine Schrift dann überhaupt irgendwann lesen? Oder gehe ich dann doch lieber irgendwie auf male ich irgendwie, was da drin ist? Und ja, wie kommuniziert man das in Zukunft? Und ja, das fand ich sehr, sehr spannend.
Gibt es da Ideen, wie das kommuniziert werden kann?
Ja, am besten, man macht es wohl auf so eine Art Fliese und malt da drauf quasi. Durch das Sonnensystem gibt es da wohl so Zeichen, wie lange das eingelagert werden muss und dann auch Zeichen, was da drin ist. Genau, und man hat sich darauf geeinigt, soweit ich weiß, dass das die sicherste Methode ist. Also digitale Übermittlung dieser Informationen wäre wohl eher problematisch.
Es hört sich fast so an, so mach mal einfach wieder Höhlenmalereien und im besten
Fall wird's dann einfach back to the roots
und dann wird bestenfalls irgendjemand mal sehen und dann jahrelang forschen, so was haben die damit gemeint? Was ist mit diesem komischen Kreis mit den drei Dreiecken wohl gemeint? Warum ist das gelb? Und warum habe ich eigentlich plötzlich Bauchweh? Egal. Genau. Aber naja.
Ja, also klar, das sind natürlich Gedankenspiele, den müssen wir uns sozusagen aufsetzen. Damit muss man sich natürlich befassen, weil das einfach im wahrsten Sinne ja das Kernproblem der Kernkraft ist, die Lagerung.
Ja, das stimmt. Ja, es ist doch. Man darf natürlich auch nicht so ein bisschen in das verfallen, was wahrscheinlich schon viele Generationen vor uns gemacht haben. So, ja, die nächste Generation wird schon irgendwie richten, wird schon irgendwie machen. Weil solche Sachen werden wahrscheinlich auch irgendwie schnell vergessen. Also, wenn man sich allein schon überlegt, was man selber vergisst, keine Ahnung, ja, was ich mir vor 3 Jahren vorgenommen habe, was ich mal irgendwann machen will, was wahrscheinlich immer noch nicht passiert ist. Jetzt mit solchen Sachen ist das ja, also noch viel krasser. Also jetzt, ich meine, stell dir vor, du machst dir irgendwie so eine, man findet tatsächlich irgendwann mal ein Endlager, wo quasi dieser Atommüll gelagert werden kann. Und dann vergisst das einfach jeder. Das ist, wäre doch, also ich halte es auch für nicht mal so unwahrscheinlich, sage ich ganz ehrlich. Also was bei uns alles in der Menschheitsgeschichte vergessen wurde, ich würde es für nicht unwahrscheinlich halten, dass wir auch vergessen, wo wir unseren Atommüll eigentlich hingesteckt haben.
Ja.
Aber gut, dass sich da Menschen Gedanken machen. Finde ich gut.
Vielleicht finden sie ja dann das Bernsteinzimmer und
du weißt auch das, was wir auch schon vergessen haben, wo es eigentlich hingekommen ist.
Also, wo haben wir das eigentlich
hingekommen? Ja, wo war das nochmal? Verdammt. Aber ich wollte eigentlich noch eine Sache fragen. Mandy, du warst ja auch in Fukushima.
Ja.
Ist dir das, wie ist dir das in Erinnerung geblieben?
Also, das war ja eher so eine Anti-Atom-Reise, würde ich jetzt mal sagen. Nee, aber Genau, also wir sind da, haben da damals an einer Tour teilgenommen für Touristen, die sich die Sperrzone anschauen möchten. Also schon eine sehr spezielle Art, seinen Urlaub zu verbringen. Und ja, da waren wir dann mit einer Gruppe von so 5 Leuten, glaube ich. Auch ein paar aus Deutschland waren dabei. Und es war sehr ergreifend, muss ich sagen. Also es war jetzt irgendwie gar nicht so, dass man jetzt so wahnsinnig viel Angst hatte. Es war eigentlich vielmehr sehr traurig, weil man so die Orte gesehen hat, die einfach super schnell verlassen wurden. Also wir haben in so eine Schule reingeguckt, wo man irgendwie noch gesehen hat, wie die Bücher auf den Tischen waren aufgeschlagen und die Stifte lagen da. Und ja, es lag dann einfach seit 2011 halt einfach unberührt weiter so rum. Und am Ende der Tour sind wir dann auch 1,5 Kilometer vom Reaktor entfernt gewesen und haben da quasi rübergeguckt. Es war auf so einer Anhöhe und da war schon ein mulmiges Gefühl. Also da haben wir uns schon gedacht, okay, jetzt bläst auch gerade so der Wind in die Richtung. Aber ich meine, ja, wenn ich mir jetzt denke, gut, mit Julia war drin. Aber,
stimmt, stimmt.
Aber ja, gut, der ist halt explodiert. Ja, also es ist wirklich krass, was dieses Unglück mit dieser Region gemacht hat, die sich da bis heute ja nicht annähernd davon erholt hat. Selbst wenn man in manchen Gebieten wieder leben kann, aber die Leute sind längst weggezogen und haben woanders ein Leben aufgebaut. Also ja,
hört sich nach einem beeindruckenden Erlebnis an. Hat das eigentlich deine persönliche Meinung zur Atomenergie beeinflusst?
Nee. Also ich war tatsächlich am Anfang sowieso sehr gegen Atomkraft, weil mir war das nicht geheuer. Und auch das mit dem Atommüll. Und das hat es ja nur bekräftigt, dahin zu reisen. Es war eher so, dass dann die zweite Reise in die USA so ein bisschen mir gezeigt hat, dass wir vielleicht nicht immer nur so emotional über dieses Thema nachdenken sollten, weil es natürlich schon auch wissenschaftlich gesehen Argumente für Atomkraft gibt. Und gerade auch, wenn man jetzt versucht, diese Kernprobleme zu lösen.
Jetzt muss ich aber kurz zwischenfragen, wissenschaftliche Argumente für Atomkraft, welche sind denn das? Also was ist denn so gut dran?
Du hast quasi eine sehr verlässliche Energiequelle,
verstehe,
nicht irgendwie abhängig ist, ob jetzt Wind ist oder die Sonne scheint zum Beispiel.
Ah, ich weiß, das ist quasi auch dieses Thema des Energiemixes, gell? Was ja gerade in Deutschland auch viel, viel, viel diskutiert wird. Das war mir ja auch lange nicht klar, dass der große Vorteil von auch Atomenergie und auch Braunkohle und auch Gas, du kannst sie halt jederzeit einsetzen und dass das wirklich auch super wichtig ist für uns. Dazu gibt es übrigens auch nochmal einen Beitrag, wo ich auch hoffe, dass mit dem Kollegen wir auch nochmal drüber sprechen können. Da geht es nämlich so um Stromnetz, nur mal kurz angerissen. Unser Stromnetz ist ja sehr, also es ist ein riesiges Netz, das geht ja auch wirklich über ganz Europa und man muss sich das teilweise echt so vorstellen, ich sag mal, wie eine riesige Wasserleitung, wo ganz viele Öffnungen drin sind und da kommt das Wasser raus, was quasi unser Strom ist. Und wenn da jetzt zu viel Strom bzw. Wasser drin ist, würde es rausspritzen und alles kaputt machen. Und wenn da zu wenig Strom ist, dann würde, also Wasser drin ist, dann würde irgendwie gar nichts mehr rauskommen und wir hätten keine Strom mehr für unsere Geräte. Und da gibt's halt dann wirklich die Leute, die dafür sorgen, dass in diesem Netz immer genügend Wasserdruck oder beziehungsweise Strom ist, damit da konstant immer gut was rauskommt. So. Jetzt haben die natürlich verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Kraftwerke, aber man kann halt Strom nicht speichern. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen irgendwo ein großes Lager, wo wir so und so viel Strom drin haben und das holen, zapfen wir an, wenn wir es brauchen, sondern wir sind ja immer angewiesen auf die Kraftwerke. Da kann man dann welche zuschalten zum Netz und irgendwie manchmal wieder wegschalten, wenn man jetzt weiß, okay, früh morgens, 7 Uhr morgens wird wahnsinnig viel Strom gebraucht, weil alle aufstehen, Kaffeemaschine und duschen und so weiter. Das heißt, das plant man dann so, dass viele Kraftwerke an sind, um genügend Strom in dieses Netz einzuspeisen. Und da wird es dann ganz schwierig, wenn diese Kraftwerke keinen Strom produzieren können. Was ganz schnell passiert, zum Beispiel, wenn erneuerbare Energien keinen Wind haben oder keine Sonne scheint. Die kannst du halt nicht an- und ausschalten, wie du sie brauchst. Während du natürlich ein Braunkohlekraftwerk oder auch ein Atomkraftwerk in dem Sinn schon an- und ausschalten kannst, wie du es brauchst. Und das macht es auch wirklich schwierig, glaube ich. Und man ist auch wahrscheinlich so ein bisschen mit dieser ganzen Diskussion schwingt es auch so ein bisschen mit, die da gerade so in Europa geführt wird.
Genau. Das hat halt eben diesen Vorteil und zusätzlich, was eben viele Länder sagen und deswegen auf Atomkraft setzen, produziert es kein CO2, so wie eben Kohle und Gas und so weiter es tun. Also deswegen muss man diese Debatte schon auch irgendwie von beiden Seiten sich anschauen und ich kann auch beide Seiten verstehen. Aber
ich finde es trotzdem auch schwierig.
Trotz der ganzen Filme, die wir gemacht haben, bin ich immer noch kein Atomfan.
Wie ist es bei dir, Julia?
Ja, ich denke nach, während ich euch zuhöre. Und genau, ich schließe mich da tatsächlich Mandys Meinung an. Also es ist einfach ein tatsächlich etwas, du kannst wirklich keine richtige Antwort darauf geben, was jetzt sinnvoll gewesen wäre, jetzt auch für uns im aktuellen Diskurs. Und ich persönlich denke auch, mein Gott, was wir da hinterlassen, ist schon wirklich sehr, sehr ungünstig. Und von daher bin auch ich kein Fan von Kernkraft. Aber ich sehe schon durchaus auch die Vorteile und ich tue mir da wirklich mit einer definierten Antwort sehr schwer.
Wie ist es denn eigentlich quasi, du warst ja in dem Atomkraftwerk, was abgeschalten wurde oder besser gesagt vom Netz gegangen ist. Hast du mit den Mitarbeitern dort mal auch über diesen politischen Atomausstieg in Deutschland gesprochen?
Ja, das habe ich. Und das ist auch in unserem Film zu sehen, dass man muss sich dem sowieso fügen als Mitarbeiter dort. Und der Diskurs dauert jetzt auch schon seit 10 Jahren, versucht man eben Atomkraft in Deutschland abzuschaffen. Also es war jetzt nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, für die Mitarbeiter ist es schon schwierig zu verstehen tatsächlich, warum man jetzt eben Atomkraft grün labeln will in der EU oder in unsere Nachbarländer stocken auf quasi in puncto Atomkraft und wir selber schalten ab. Ist natürlich schwierig zu verstehen.
Klar, besonders wenn man dann so direkt daran betroffen ist, wenn man sagt, okay, es ist mein Job, hier arbeite ich seit vielen Jahrzehnten und zuerst schaltet ihr ab und jetzt plötzlich heißt es wieder, nee, sie ist irgendwie doch ganz gut. Ja, schwierige Situation.
Absolut.
Wir werden es wahrscheinlich auch nicht lösen können, habe ich so das Gefühl.
Nee,
aber
wir können noch ein paar Filme drüber machen, aber ich glaube,
es
bleibt ein zweischneidiges Schwert.
Ich habe mir ehrlich gesagt auch schon Gedanken darüber gemacht und ich finde es eigentlich, ich bin eigentlich so ein bisschen der Meinung, wo ich ganz ehrlich sage, ich weiß nicht, ob ein politischer Ausstieg, ein erzwungener politischer Ausstieg wirklich so dringend nötig ist. Also gerade im Sinne von dieser, wir brauchen eigentlich die Energie und wir brauchen ja immer mehr Energie, weil wir auch immer mehr elektrifizieren, brauchen wir ja wirklich Strom. Unser Leben funktioniert nicht ohne Strom. Und deswegen, um ehrlich zu sein, Atomkraftwerke abzuschalten, obwohl sie eigentlich noch gut sind und gut funktionieren und uns noch viele Jahre tatsächlich Energie liefern könnten, weiß ich nicht, ob das wirklich so eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Was ich allerdings auch nicht möchte, was ja aber auch tatsächlich immer wieder geplant wird, dass neue Atomkraftwerke gebaut werden. Da wäre ich total dagegen. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, jetzt haben wir sie schon da, jetzt irgendwie zu schließen. Ja, aber dann haben wir den Atom. Ja, es ist kompliziert. Ihr merkt schon, auch ich komme nicht auf einen grünen Zweig mit meiner Meinung. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen Schluss an dieser Stelle. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für eure Eindrücke, die ihr geschildert habt. Es war sehr, sehr spannend.
Ja, sehr gerne, danke dir.
Sehr gerne.
Und für alle Zuhörer da draußen, ich habe schon mal erwähnt, aber ich sag's natürlich nochmal, auf galileo.tv gibt's eine ganz spannende Themenseite zu diesem Thema mit Argumenten von Befürwortern und Gegnern und Erklärungen und verschiedenen Reaktortechnologien und natürlich zahlreichen Galileo-Filmen rund um dieses Thema. Also reinschauen lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute beim Galileo-Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo-App. Auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.